Montagsgespräch. Und im Montagsgespräch ein Kollege, ein Mensch, der sich auch intensiv mit Musik beschäftigt, auch in seiner Freizeit ein bisschen Radio macht, allerdings in Eisenach und seit einem guten halben Jahr Leiter der Lokalredaktion der Erfurter Thüringer Allgemeinen ist. Die Rede ist von Klaus Wugatzer. Schönen guten Tag, Herr Wugatzer.
Guten Tag.
Wir haben uns ja schon mal kennengelernt, da waren Sie noch Pressesprecher des DGB, da waren Sie auf der anderen Seite, da mussten Sie der Presse was unterjubeln und denen sozusagen die Sachen schmackhaft machen. Jetzt sitzen Sie auf der anderen Seite und schreiben über Dinge, die möglicherweise der DGB macht oder andere Leute machen und müssen skeptisch sein, was die ihn unterjubeln. Das ist immer eine Gefahr, oder? Dass uns Journalisten was versucht wird, unterzujubeln?
Absolut, wird natürlich permanent und pausenlos von allen versucht, aber die Zeit beim DGB und ich war danach Pressesprecher bei der Stadt Eisenach, hat mir schon auch extrem geholfen, beide Seiten kennenzulernen, beide Seiten zu verstehen und natürlich weiß ich ganz genau, was Pressesprecher wollen.
Ja, die wollen, dass ihre Sachen geschrieben werden und Sie haben ja auch in einem Antrittsinterview geschrieben, also zweifeln, skeptisch bleiben und fragen, neugierig bleiben. Das ist das Schwierige, dass man das im Alltag immer hinbekommt?
Es ist schwierig, aber das ist so eine Natureigenschaft von mir. Also ich bin so, ich frage eigentlich permanent und immer zu, warum, wenn irgendwas, wenn ich was sehe, wenn ich was mitkriege, wenn manche Leute sagen, das ist schon immer so gewesen, sage ich immer, warum?
Also es ist warum? Jetzt frage ich, warum genau dieser Titel als Einstieg, der gute alte Johnny Cash, der von seinen alten Tage irgendwie weise geworden ist und auch noch cool geworden ist, mit dem coolen schlechthin, mit Joe Strummer, Redemption Song und da könnte man ja das eine Zitat rausgreifen, die Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das ist das Zitat, was Ihnen bei dem Lied am besten gefällt?
Immanuel Kant, ja. Also dem Lied natürlich anders, Emancipate Yourself from Mental Slavery, also befreit euch aus der gedanklichen Abhängigkeit, macht eure Gedanken frei, aber das ist genau das, was Kant damals gesagt hat, wage zu denken, sapere aude, befreie dich aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Deswegen dieses Lied. Mhm. Einer der Leitsprüche eigentlich meines ganzen Lebens.
Ja, Ihres Lebens, also Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ist die Unmündigkeit immer selbstverschuldet oder ist sie nicht auch manchmal strukturell, dass Menschen in Systemen aufwachsen, in Zusammenhängen, ob es nun familiäre sind, Gesellschaft, strukturelle, die ja, Menschen zur Unmündigkeit überhaupt erziehen und die das gar nicht anders können als unmündig sein?
Das trifft sicherlich auf ganz viele Menschen zu, vor allem natürlich auch in anderen Ländern, wo Leute bewusst von Bildung ferngehalten werden oder versucht wird, die Leute zu indoktrinieren oder nur bestimmte Ausschnitte des Lebens zu zeigen, wie wenn China das Internet zensiert sozusagen. Das sind so Sachen, wo sicherlich nicht jeder selber schuld ist. Ich denke, bei uns hier in Deutschland ist schon eine sehr große Möglichkeit dazu, sich zu bilden und sich aus seiner gedanklichen Enge zu befreien und mir ist halt schon öfters begegnet, dass Leute auch im Brustton der Überzeugung sagen, ich lese doch keine Zeitung, ich gucke doch keine Nachrichten im Fernsehen. Und das ist für mich glasklar selbstverschuldete Unmündigkeit, wenn man das mit Vorsatz macht und dann vielleicht sogar noch fast stolz drauf ist.
Woher kommt denn das? Also selbstverschuldet ist ja auch so ein schwerer Vorwurf. Und was ist aus Ihrer Sicht Unmündigkeit? Wenn jemand keine Nachrichten liest, sich nicht informiert, Dinge nicht weiß und dann aus Uninformiertheit dann unmündig wird?
Ja, wenn jemand Dinge nachplappert, wenn jemand einfachen Lösungen hinterher rennt, das ist Unmündigkeit. Wenn jemand sagt, ganz einfach, ist doch ganz einfach, wenn die Ausländer weg sind, das sind 2%, dann haben wir 2% mehr Arbeitsplätze und das heißt, die Arbeitslosigkeit kann zurückgehen. Hört sich ganz einfach und logisch an und wird ja auch von ganz bestimmten Leuten so verbreitet.
Ist aber der größte Blödsinn. Ja.
Der größte Blödsinn überhaupt. Das heißt, man muss überlegen, warum ist das wirklich so? Nehmen uns die Ausländer die Arbeitsplätze weg? Was tragen Ausländer bei zu unserem Gesellschaftssystem, zu den Sozialsystemen, zu unserem ganzen Leben und schon weiß man, dass das Blödsinn ist, aber ja. Man muss sich dazu Gedanken machen.
Ja, man muss wissen natürlich, dass wir Zuwanderung brauchen, richtig. Ansonsten werden wir so alt und werden irgendwie aussterben.
Man muss sich informieren, man muss wegkommen von diesem schwarz-weißen Denken, von dem einfachen Denken und sagen, was steckt dahinter, was ist wahr.
Sie haben in dem Antrittsinterview gesagt, als Sie Leiter, also man sagt ja nicht Chefredakteur, sondern Sie sind Leiter der Lokalredaktion der Ausgabe der Thüringer Allgemeinen. Die Presse ist Kontrolleur des Staates, all seiner Behörden. Diese Wächterfunktion nehme ich sehr ernst. Das gilt auch für die kommunale Politik und die Verwaltung. Diese Kontrolle des Staates klingt natürlich auch groß, ist also eine große Aussage und Wächterfunktion auch. Kann das eine Zeitung immer hinbekommen? Können das die Medien immer hinbekommen? Ist das Ihre Hauptaufgabe?
Also Ihre Hauptaufgabe ist, für meine Begriffe, den Leuten Informationen zu bieten, um damit die Leute sich aus ihrer Unmündigkeit befreien können. Also immer wieder nicht den Leuten Meinungen aufs Auge drücken oder was vorkauen, sondern den Leuten sagen, so und so und so ist es, macht euch selber auch Gedanken darüber, informiert euch. Die Wächterfunktion der Presse ist eine immens wichtige Funktion. Ich glaube, ohne die Presse hätte es kaum einen Skandal gegeben in Deutschland, der nicht aufgedeckt worden wäre. Und das wird der Presse wird ja ausdrücklich auch eine solche Rolle zugeschrieben. Über den Artikel 5 des Grundgesetzes, des Pressegesetzes, die Presse erfüllt eine öffentliche Aufgabe. Also sie ist eigentlich faktisch Behörden fast gleichgestellt.
Ja, naja, manchmal geht es ja bei der Presse zu wie in der Behörde, ist es auch natürlich manchmal anstrengend. Die vierte Macht im Staate, das ist diese Kontrollfunktion, wir haben Gewaltenteilung und die Presse, die Medien sollen gucken, sollen aufpassen. Es gibt ja in der modernen Gesellschaft noch die fünfte Macht, sag mal, der Lobbyismus. Ich habe das Gefühl, dass der immer stärker wird, dass die Interessen Gruppen so viel Macht haben, nicht nur im Parlament, in der Regierung, sondern auch in den Medien, dass sie Beiträge platzieren. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ja ein gutes Beispiel, dass vorgefertigte Beiträge, Artikel und die Häppchen schon den Journalisten serviert werden und sie wissen dann gar nicht mehr, was sie schlucken und dass sie auch Teil einer Lobbykampagne werden. Ist diese fünfte Macht im Staat, also der Lobbyismus, eine große Gefahr für die freien Medien?
Würde ich nicht sagen, wenn Journalisten aufmerksam sind und aufpassen und wissen, von wem das kommt und was damit bezweckt wird, dann ist die Gefahr nicht so groß. Also die Frage ist ja immer, wenn man was auf den Tisch bekommt, eine meiner ersten Fragen ist immer cui bono, wem nutzt es, wer will da was, mit welcher Absicht wird es lanciert? Das gilt eigentlich für alle. Also das gilt nicht nur für Mitteilungen von Behörden, das gilt auch für Parteien, das gilt auch für Interessensgruppen, das gilt natürlich auch für Gruppen, die einem möglicherweise sogar sympathisch sind persönlich. Und da halte ich es mit Hans-Joachim Friedrichs. Ein guter Journalist macht sich nicht gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Das heißt, er hat immer die Distanz zu den Dingen und beobachtet und wertet aus und macht sich dann sein eigenes Bild und bringt das dann rüber, möglichst unbeeinflusst natürlich von Lobbyisten.
Der Druck wird aber trotzdem immer größer, weil viele Medien müssen ja Geld verdienen, zum Beispiel auch ihre Zeitung. Da wird der Druck natürlich groß. Ist wirtschaftlicher Druck auch eine Gefahr für freie Presse?
Absolut. Also Anzeigenkunden sind mächtig. Es hat ja ganz berühmte Fälle gegeben, dass die Lufthansa, glaube ich, die Süddeutsche Zeitung boykottiert hat mit ihren Anzeigen. Die großen Handelsketten, die sehr viel Anzeigen aufgeben, haben mit Sicherheit eine große Macht. Und da ist es ganz wichtig eigentlich, dass die Redaktion wirklich Unabhängigkeit genießt. Also dass der Verlag und auch die Chefredaktion sich da einig sind und auch gerade stehen und sagen, wir beugen uns diesem Druck nicht. Die redaktionelle Unabhängigkeit ist ein immens hohes Gut.
Das ist ja auf lokaler Ebene, glaube ich, einfacher. Da kann man schon mal auf den Putz hauen. Wobei es ja auch schon mal so war. Ich erinnere mich an den alten Oberbürgermeister, der dann sauer war auf die Thüringer Allgemeine und erstmal keine Interviews mehr gegeben hat. Und dann hat er nur der TLZ was gesagt, der TA nicht. Also man kann auch Lokalpolitiker verärgern, und die dann die Zeitung boykottieren, das gibt es auch, oder?
Viel schneller sogar als große Politiker. Ich sage oft, wenn ich einen Leitartikel zu Angela Merkel schreibe hier in Thüringen, glaube ich nicht, dass sie wirklich ernsthaft berührt ist oder sagt, die lese ich jetzt nicht mehr. Also das ist weit weg. Das ist aber auch das, was ich am Lokaljournalismus liebe. Man guckt den Leuten in die Augen. Und wenn jemand beleidigt ist, dann muss man fragen, ist er zu Recht beleidigt oder hat es vielleicht wirklich einen Grund gegeben? Man muss immer versuchen, im Gespräch zu bleiben. Wobei ich auch sagen muss, Lokalpolitiker, vor allem Verwaltungschefs, die eine Zeitung boykottieren, sowas geht eigentlich nicht. Denn eine Behörde ist auskunftspflichtig.
Das sage ich auch immer den Leuten hier, wenn sie versuchen, Interviews zu kriegen bei uns im Laden, sagen die, also ihr seid keine Bittsteller. Die Behörden müssen Auskunft geben in den Ämtern und in der Stadtverwaltung. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die verstecken sich auch dahinter, da gibt es eine Presseabteilung, ich darf nichts sagen, ich will nicht sagen, was geht sie das überhaupt an. Ist da noch Nachholbedarf in Behörden, in Ämtern auch, was Auskunftspflicht betrifft?
Das glaube ich schon, wobei das Verschanzen hinter der Pressestelle, das habe ich ja selber praktiziert in Eisenach. Ich habe den Leuten gesagt, wenn bei euch Presse anruft, wendet euch an den Pressesprecher, sagt denen, die Pressestelle ist zuständig. Das ist eigentlich nicht unüblich. Also wenn ein Pressesprecher seine Arbeit gut versteht, und so habe ich meine verstanden, als Serviceeinrichtung für die Medien, dann kriegen die Medien dort ihre Auskunft. Und dann ist es doch einfacher, ich habe es gebündelt und ich habe einen kompetenten Ansprechpartner, als ich spreche mit jemandem vom Amt, der vielleicht nicht immer den ganzen Überblick über das Ganze hat. Also der Verweis auf die Pressestelle ist legitim, aber die muss dann eben auch wirklich kompetent Auskunft geben.
Wie ist da Ihre Erfahrung in Erfurt? Sind seit einem halben Jahr da, wenn Sie es mit Eisenach vergleichen und anderen Orten, oder können Sie da noch nicht so viel sagen?
Ich könnte dazu das schon Zögern einiges
sagt alles, ja.
Ich könnte dazu schon einiges sagen. Das ist ein bisschen schwierig hier am Mikrofon in der Öffentlichkeit auch so ein Urteil abzugeben. Ich sage mal so, die Serviceorientierung für Presseauskünfte im Rathaus könnte noch ein bisschen besser sein.
Ja, ich kann auch zwischen den Zeilen hören und vor allen Dingen auch lesen. Und jetzt hören wir einen Mann, der auch zwischen den Zeilen viel geschrieben hat, nämlich Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Die Musik haben sie ausgewählt. Wir haben Johnny Cash gehört mit Joe Strummer und jetzt Bob Dylan. Gibt es zu Bob Dylan auch eine Geschichte? Hat es auch ihr Leben geprägt?
Absolut.
Zu dem wir noch gar nicht so viel gesagt haben, aber das kommen wir noch.
Absolut. Also Bob Dylan ist, ich finde, der muss endlich den Literaturnobelpreis kriegen. Dafür ist er der beste und einzige Kandidat. Der hat mir geholfen, gut Englisch zu lernen. Ich habe seine ganzen Texte übersetzt und Bob Dylan ist einfach eine Institution und Like a Rolling Stone ist einfach ein wunderbar schönes Wutlied auch.
Ja. Wie halten Sie es bei Ihrer Sendung? Sie machen ja also dann nebenbei noch, machen Sie das noch in Eisenach, Ihrer Musiksendung?
Ja, jetzt seit längerer Zeit laufen Konserven, also Best-of sozusagen. Schlüpferbude heißt meine Sendung.
Was ist das? Das klingt ja aber schlüpfrig.
Das ist, ist aber nicht schlüpfrig, ist der klassische Namensfake. Also das heißt, die Leute sollen auf die Sendung aufmerksam werden durch den Namen. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Das ist ein völliger Fantasiename.
Ja. Den müssen wir noch überdenken. Also, und was kommt denn in der Sendung? Da läuft Musik, die Musik, die wir jetzt gehört haben.
Das ist eine thematische Musiksendung. Also ich beschäftige mich immer mit einem Thema. Es kann manchmal was Einfalls sein, wie zum Beispiel die Sonne, wenn es jetzt so schön Wetter ist. Dann kommen eben nur Songs, die sich um die Sonne drehen.
Ich habe
ein bisschen was zur Sonne. Kant war auch 250. Geburtstag von Kant. Da habe ich eine Sendung gemacht, wo halt solche philosophischen Lieder vorgekommen sind, wo es also um das Denken ging, um die Befreiung, solche Sachen.
Jetzt haben wir den Oberphilosophen Bob Dylan gehört, Like a Rolling Stone, Musik, die sie geprägt hat, also die Texte vor allem. Und da kommen wir ein bisschen zu ihrer Biografie, sind 64 in Heidenheim geboren bei Ulm, fühlen sich als Ulmer oder wie würden sie sich zuordnen als
Schwabe?
Als Schwabe.
Schwabe.
Da hört man gar nichts mehr. Ich meine, die können doch kein Hochdeutsch.
Aber ich gebe mir extrem Mühe, aber wenn ich mit meinem Kumpel telefoniere oder mit meiner Mutter spreche, ist das in Sekunden, ich kann tiefstes Schwäbisch sprechen.
Also Sie können das noch. Und wie ist es mit Ihren Kindern und Ihren Enkeln? Also Sie haben ja drei Kinder und zwei Enkel sind verheiratet und wie sprechen Sie innerhalb der Familie?
Die Kinder sind in Eisenach geboren und in der Familie spreche ich, also mit meiner Frau ist es schon deutlich angeschwäbelt, weil...
Weil sie auch daherkommt?
Nee, die ist aus Eisenach.
Also
ich gebe mir sehr
eine
Mühe.
Ost-West-Ehe?
Eine Ost-West-Ehe.
Und das geht schon seit vielen Jahren gut?
Seit 1990, ja.
Aha, da ist gleich die Frage beantwortet, was sie denn in den Osten gezogen hat.
Nicht meine Frau.
Nicht?
Nein, es war die Arbeit. Also ich bin ausgebildeter Zeitungsredakteur, ich habe ein Volontariat gemacht bei der Allgäuer Zeitung, also in Kempten und umliegenden Ortschaften. Und als ich dort fertig war, ist ein Anruf gekommen von einem Bekannten, der gesagt hat, wir bauen gerade in Eisenach eine Zeitung auf, ganz neu, wie das damals war nach der Wende.
Die Ossis brauchen dringend Hilfe.
Nee, aber das ist von Marburg ausgegangen, Partnerstadt von Eisenach. Die Leute wollten das. Die haben den Marburgern die Zeitung aus den Händen gerissen. Die wollten einfach unabhängige, frische Nachrichten, die eben nicht im alten Stil verfasst waren. Und auch nicht von den alten Leuten. Das haben die Leute damals so deutlich gesagt. Und dann bin ich innerhalb von 14 Tagen nach Eisenach gezogen.
Und das war die Eisenacher Presse?
Eisenacher Presse, ja.
Zu welchem Verlag hat die gehört?
Zur Oberhessischen Presse von Marburg.
Ah, gibt's die noch?
Die Eisenacher Presse gibt es nicht mehr, die Oberhessische gibt es noch, die Eisenacher Presse gibt es nicht mehr, die ist 94 verkauft worden, erst an die Südthüringer Zeitung, dann an die Mitteldeutsche Allgemeine und wie das so war, damals ist es alles aufgegangen in der TLZ.
Und da wollten Sie nochmal so ein bisschen Aufbauarbeit leisten und dann zurück ins Schwabenland und dann hat eine Frau Sie hier behalten oder wie lief das?
Nee, ich wollte gar nicht zurück. Also, ich bin schon im Herzen Schwabe, aber ich fühle mich, also wenn man mich fragt, wo meine Heimat ist, würde ich sagen Eisenach. Eisenach,
da Thüringen wohnen Sie auch noch, also Sie
ich
pendeln?
Noch, ja, im Moment pendle ich noch. Ich meine, ich bin auch familiär natürlich dort gebunden. Aber meine Heimat ist schon Eisenach. Und meine Frau dort kennengelernt, relativ bald. Silvester 90, 91 war
Aha.
das. Und die hat ja schon drei Kinder. Die hat sie quasi mit eingebracht in die Beziehung. Und die habe ich großgezogen.
Das heißt, Sie hatten das alles gar nicht so geplant, aber es ist dann irgendwie passiert und jetzt sind Sie Eisenacher, Thüringer irgendwie und das wird auch so bleiben.
Das wird so bleiben, absolut. Also erstens fühle ich mich wirklich wohl. Wie gesagt, Eisenach-Erfurt muss man mal sehen, was die Zeit auch bringt. Aber ich fühle mich absolut wohl hier. Ich meine, ich bin hier 22 Jahre, bin hier wirklich zu Hause. Ich kenne so viele Leute und vor allem die Thüringer Küche hat mir es natürlich sehr angetan.
Als Sie vor 22 Jahren kamen, das war der Wilde Osten, da war alles noch grau und es war irgendwie trotzdem anarchische Verhältnisse. Es war alles irgendwie im Wandel. Es war ein unheimlicher Trubel. Hat Sie das erstmal geschockt? War das ein Kulturschock aus dem reichen Schwabenland und dann sozusagen in den Wilden Osten zu kommen?
Es war schon ein Schock, wie es teilweise ausgesehen hat. Also in Eisenach gab es wirklich Straßenzüge, die ausgesehen haben, wie als ob der Krieg gerade zu Ende gegangen wäre. Also auch nicht mehr bewohnbar, zerfallen. Es hat natürlich nach Braunkohle gerochen, das war ja mit der prägendste Eindruck. Es war sehr dunkel irgendwie, also es gab ganz wenig Leuchtreklamen, nur diese trüben gelben Funzeln, nur jede zweite brannte. Aber da ich keine Vorbeziehung zur DDR hatte, also weder Verwandtschaft noch war ich in der DDR mal, hatte ich auch keine Vorurteile und das hat sich dann als sehr gut erwiesen. Die Eisenacher sind ganz offen mir begegnet und ich habe mich so schnell dort wohlgefühlt und natürlich nebenbei eine Zeitung aufzubauen. Nach einem guten Jahr bin ich dort dann auch Chef der Lokalredaktion geworden. Also ich war schon mal Chef von der Lokalredaktion. Das war eine Zeit, das werde ich nie vergessen in meinem ganzen Leben.
Dann sind Sie aber auf die andere Seite gewechselt, wir haben schon darüber gesprochen, zum Sprecher des DGB Thüringen. Was hat Sie denn zum DGB getrieben? Sind Sie ein linker Gewerkschafter? Sind Sie ein Kämpfer oder war das ein reiner Job, wo ich sage, ich mache PR-Marketing für den Deutschen Gewerkschaftsbund? Oder hat sie da auch sozusagen Leidenschaft hingetrieben?
Das hört sich komisch an. Ich bin in die Arme der Gewerkschaft eher getrieben worden. Also der Ruf haftet mir zwar manchmal an, aber ich bin kein leidenschaftlicher, seit 100 Jahren Gewerkschafter. Ich habe aber was gegen Ungerechtigkeiten. Und ich war damals beim Freien Wort, nachdem in Eisenach die Zeitung zugemacht worden ist, in Südthüringen. Und dort sollte eine relativ große Kündigungswelle kommen und Lohnkürzungen. Und ich selbst sollte auch gekündigt werden. Und wir haben dort einen 6-wöchigen Streik vom Zaun gebrochen. Bei 20 Grad minus war das damals. Da hat das irgendwie ganz gut gepasst, dass diese Stelle ausgeschrieben war beim DGB. Wie gesagt, die Fahrerei nach Südthüringen war etwas mühsam. Ich war eben in der Zeit tatsächlich engagiert, aber eher gezwungen, also durch den damaligen Geschäftsführer.
Ja, und dann haben Sie Erfurt schon ein bisschen kennengelernt, weil Sie da von Erfurt aus gearbeitet haben?
Ja, anderthalb Jahre war das im alten Gewerkschaftshaus hier am Gagarinring, heute glaube ich Haus der Sozialen Dienste. War auch eine sehr spannende Zeit.
Dann waren Sie auch Sprecher der Stadt Eisenach und jetzt sind Sie aber froh, dass Sie wieder auf die andere Seite zurückgekehrt sind und wieder Journalist sind. Kann man das so sagen?
Ja, also zum einen beim DGB, also das war ja so ein bisschen die Landesebene, also der DGB Thüringen. Ich habe festgestellt, dass ich mich tatsächlich auf der lokalen Ebene wohlfühle, also auch im Journalismus. Ich wollte eigentlich nie in eine Politikredaktion oder wie viele andere zu Spiegel und Zeit. Ich wollte immer bei den Leuten sein und den Leuten ins Gesicht gucken und sage immer, das ist das Spannendste, wenn man was in der Zeitung schreibt, schläft unruhig, man weiß nicht, am nächsten Morgen wird man beklatscht oder mit Eiern beworfen.
Passiert das auch mal, dass Sie einen Artikel schreiben und dann die Leute sagen, oh, das habe ich doch gar nicht so gesagt, dann haben sie völlig missverstanden.
Das ist mir, ich will jetzt nicht protzen, aber wirklich ganz, ganz, ganz selten passiert, dass Leute gesagt haben, ich habe mich nicht wiedergefunden oder das stimmt so nicht oder das hatten wir anders besprochen. Das ist, kommt ganz selten vor. Wenn man sorgfältig arbeitet, kann man das eigentlich schon weitgehend vermeiden.
Mhm. Wenn man in Erfurt Leiter einer Lokalredaktion ist, sollte man sich mit Erfurt ein bisschen auskennen. Die Zeit haben Sie ja und haben Sie sich hier auch genommen, Erfurt kennenzulernen und kennen ja auch Erfurt ein bisschen. In dem Antrittsinterview haben Sie zu Erfurt gesagt, also auf die Frage, was fällt Ihnen als erstes zu Erfurt ein? Überbordender Reichtum an verschiedenen Schätzen, Geschichte, jüdisches Erbe, Uni und Fachhochschule, viele wichtige Einrichtungen und Behörden, schöne alte Gebäude, Kirchenbauten sowie Dom und Predigerkirche, Eger, Petersberg, Zoopark. Man kann gut einkaufen, es gibt Kultur aller Art. Erfurt ist ein Universum, es hätte auch für eine Stadt doppelter Größe genug zu bieten. Da haben Sie ja ziemlich viel zusammengefasst. Das war die Beschreibung im Januar. Haben Sie in dem halben Jahr jetzt noch Dinge kennengelernt, die darüber hinausgehen? Denn das ist ja das, was man so, wenn man sich oberflächlich mit Erfurt beschäftigt, erstmal erkennen könnte. Haben Sie hinter die Kulissen jetzt schon mal schauen können und noch Sachen entdeckt, die Sie jetzt noch ergänzen würden nach einem halben Jahr?
Also natürlich entdeckt man mehr und mehr Details, je länger man da ist. Ich habe unheimlich viele Gespräche geführt, das war mir ganz wichtig, also nicht reinzuplatzen und zu sagen, so hier bin ich, jetzt sage ich euch mal, wo es lang geht, sondern wirklich ganz, ganz oft, ganz, ganz viele Treffen mit Leuten von höheren Positionen bis runter zu einfachen Mitarbeitern von irgendwelchen Behörden oder Firmen. Ich habe noch wesentlich mehr entdeckt, aber das aufzuzählen sprengt jeden Rahmen. Also wir hatten erst neulich eine Geschichte drin über die Firma Pastarie zum Beispiel, die hier von Erfurt aus agiert und die eine ganz tolle Geschäftsidee hat. Also solche Sachen kann man hier pausenlos entdecken, die Garten- und Versuchsanstalt. Also es gibt so viele Sachen, den Zoo, der da nicht erwähnt worden ist in dem Interview. Man wüsste gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll.
Ich habe beobachtet, dass sich eine neue Jugendkultur entwickelt, gerade wenn man jetzt am Wochenende nach Nord gegangen ist, da gab es vom Ladebalken Zelebrache. Auf vielen Brachen machen junge Leute Kultur. Wir haben den Kunstrasen, der entsteht im Norden wie so ein kleiner Kiez, eine Kultur, wo Menschen selber was tun und nicht warten, bis eine Kulturdirektion oder eine Verwaltung irgendwas tut, was vorgibt. Stimmt Sie das hoffnungsvoll, dass diese Stadt nicht nur mittelalterlich veraltet und wir so ein Rentnerparadies hier haben, oder sagen Sie, das ist noch zu wenig?
Ich finde, das könnte noch wesentlich mehr sein. Also diese alternative Kultur, die ist in Erfurt schon beachtlich, muss man sagen. Da gehört ja auch unter anderem das Radio hier dazu, aber auch das Projekt in der Salinenstraße, über das wir vor kurzem mal berichtet haben. Und also vor allem im Kunst- und Kulturbereich. Und ich finde das wirklich gut, muss ich sagen, wenn Leute nicht auf den Staat warten oder auf irgendwelche Institutionen warten. Und das kann ruhig noch mehr werden. Ich finde auch, Erfurt kann ruhig noch wesentlich mehr Internationalität vertragen. Also an der Uni, Fachhochschule, da müssen noch wesentlich mehr junge Leute kommen, um hier zu studieren. Insgesamt, glaube ich, gerade der Zuzug von Ausländern, also das muss man mal so sagen, würde einfach diese Stadt bereichern. Das fehlt mir ein bisschen.
Ja, wenn es eine Studentenstadt wäre, ich kriege es kaum über die Lippen. Es ist keine Studentenstadt, weil der Campus so weit weg ist und weil es so dezentral ist. Sind da Fehler gemacht worden in der Vergangenheit? Kann man das irgendwie wieder ausbügeln? Könnte Erfurt tatsächlich eine Studentenstadt werden oder ist für Sie der Zug abgefahren?
Kann ich schwer einschätzen. Also zumindest die Fachhochschule ist ja doch relativ zentral und ich weiß auch nicht, ob der Campus das Wesentliche ist. Also die meisten Unis sind ja so etwas peripher gelegen, aber im Stadtbild muss sich das einfach noch ein bisschen mehr niederschlagen.
Ja, in Erfurt haftet ja der Ruf an, es ist eben die mittelalterliche, gemütliche Stadt ist, wo es Weinfeste und Krämerbrückenfeste und Töpfermärkte und Autofrühling und Rummel gibt und Weihnachtsmärkte und die Leute zuhauf anzieht und man gut einkaufen kann. Das kann aber nicht alles gewesen sein, wenn ich Sie richtig verstehe.
Wir dürfen uns nichts vormachen. Also Thüringen ist schon ein bisschen heimattümelnd. Also das kann ich als Schwabe und Randbayer und mein Vater ist Bayer gewesen, also schon beurteilen. Also das ist auch nicht immer mein Ding, muss ich sagen. Dieses unser ganz tolles Thüringen und der Thüringer Wald und die Wanderwege und sowas. Das ist schon ein Pfund, mit dem man wuchern kann und das ist auch wunderschön. Das wird ja auch von allen bewundert, aber ich habe das in Eisenach damals schon immer gesagt, auch als Sprecher, wir können nicht nur aus der Vergangenheit immer leben und immer nur Bach und Luther und Wartburg. Wir müssen auch gucken, was entwickeln wir in die Zukunft. Entwickeln wir innovative Dinge, Festivals, entwickeln wir bestimmte Kunstrichtungen oder Einrichtungen, kann man sowas etablieren, was vielleicht auch zukunftsgerichtet ist.
Da, als Musikfreund werden Sie da sicher ein Lied von singen können, dass die guten Musiker, die guten Bands eher in Jena spielen, im Casablanca und vielleicht in Weimar und um Erfurt entweder einen Bogen machen oder es nicht die Locations gibt. Das ist auch noch so ein Ding, wo man sagt, als Musikfreund, als Live-Musikfreund ist da auch noch viel Potenzial, oder?
Ja, aber es gibt ein paar Versuche, obwohl jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, schon länger zum Beispiel eben im HSD nichts mehr war. Da waren eigentlich immer so Konzerte, wo ich gesagt habe, damals von Eisenach aus, da müsstest du eigentlich nach Erfurt fahren. Also so Bands in der Engelsburg ist hin und wieder mal was, aber ich denke auch, da ist noch Musik drin und Luft nach oben.
Musik drin, Luft nach oben. Das könnte man als Zitat von einem Politiker sagen, Luft drin, Musik nach oben. Nee, umgedreht. Sie sind, wie gesagt, 64 in Heidenheim bei Ulm geboren, sind seit 22 Jahren hier, fühlen sich als Thüringer, als Musikfreund, als jemand, der gern liest. Kommen Sie in dem Job überhaupt noch was zum Lesen? Weil Sie müssen ja, haben ja ständig mit Sprache zu tun. Haben Sie überhaupt dann Nerv, noch ein Buch zu lesen?
Hundertprozentig. Zum einen bildet das die Sprache ja, das heißt, man schleift auch weiter an seiner Sprache und da ist Bücherlesen ein gutes Mittel dazu. Das andere ist, dass ich einfach ziemlich schnell lesen kann und ich lese auch meistens 2 oder 3 Bücher parallel zueinander, weil ich halt also so springe, wenn der Krimi gerade vielleicht nicht so spannend ist, dann hole ich mir das Sachbuch und wenn das nichts ist, dann ist es vielleicht auch mal was Humorvolles oder sowas. Also was, ich bin großer Freund der Quatschliteratur.
Was lesen Sie denn derzeit und was würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, an was man so schräg lesen kann und parallel lesen kann?
Also was ich im Moment lese, ist das Lexikon der untergegangenen Völker. Das ist ein ganz hervorragendes Buch über Völker, von denen man wirklich noch nie was gehört hat. Und dann habe ich noch von Martin Sonneborn, dem Titanic-Menschen, diese Reise durch den Osten, wo er also einmal rund um Berlin gewandert ist. Ich weiß gar nicht, wie das hat. Die Titel kann ich mir immer gar nicht gut merken.
Aber Martin Sonneborn ist klar.
Ja, natürlich. Und dann den 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, habe ich mir jetzt gekauft und die ersten 40 Seiten schon mal hinter mir.
Sind Sie ein Freund der Schweden-Krimis?
Ja, also eigentlich sind die mir zu depressiv. Die sind ja wirklich immer so ein bisschen schwermütig, vor allem der Wallander ist ein relativ depressiver Mensch. Aber die Sjöwall-Valö-Krimis aus den 70ern, die habe ich verschlungen und das ist schwer, danach noch was zu... Und Stieg Larsson noch, die Trilogie, die ist natürlich absolut fantastisch.
Naja, da habe ich einen Lesetipp für Sie auf jeden Fall. Ich habe ja unfreiwillig, weil ich im Hotel keine andere Zeitung gefunden habe und außerhalb von Thüringen war, habe ich, also das mache ich ja einmal in 3 Jahren, die Welt gelesen und eher unwillig und blätter dann so im Feuilleton und lese einen Enthüllungsartikel von Richard Kämmerlings, der über einen Roman geschrieben hat, über einen Schweden-Krimi, der Sturm heißt und angeblich von Per Johansson ist und wo der FAZ-Herausgeber Schirmacher angeblich zerstückelt wird, also angeblich ist es der Schirmacher, er wird zerstückelt und dann stellte sich raus, es ist der Feuilleton-Chef Thomas Steinfeld, der hat sich ja dann auch bekannt. Ist es der beste Werbegag, den es überhaupt gibt oder glauben Sie, dass der Feuilleton-Chef der Süddeutschen das so nicht gewollt hat, dass sein kleiner Schweden-Krimi doch enthüllt wird?
Also wenn er es nicht gewollt hat, ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu glauben. Also mal interessant, da muss man vielleicht ein bisschen verfolgen, wie sich das entwickelt. Wenn er das wirklich so gemeint hat, wenn er den Schirmer gemeint hat, dann hat er auch irgendwann mal irgendjemand davon erzählt. Und als Journalist weiß ich, wenn mehr als 2 Leute von was wissen, ist es kein Geheimnis mehr. Also ich glaube, wir werden es noch mitkriegen, ob er es wirklich gemeint hat und ob es ein Werbegag oder vielleicht ein kleiner Rachefeldzug von ihm war oder ob das wirklich, also ein Zufall ist sehr schwer zu glauben.
Er hat angeblich also unter Schirmer gelitten bei der FAZ und die haben sich wohl nicht so vertragen und
jetzt passt alles. Motiv ist auch da.
Ein Motiv ist da und werden Sie das Buch lesen?
Nee, eher nicht. Also die bis auf den 100-Jährigen, den ich jetzt angefangen habe, muss ich sagen, renne ich nicht so den Bestsellerlisten hinterher oder so aktuellen Sachen. Manchmal dann mit einem Abstand von ein paar Jahren. Aber das Buch hat sich jetzt für mich nicht so lesenswert angehört, bis auf den vermeintlichen oder echten Skandal. Und so wichtig ist mir Herr Schirmacher dann auch wieder nicht. Ja.
Lesen Sie andere Zeitungen? Sind Sie jemand, der am Wochenende dann auch mal die Kollegen durchblättert und dann FAZ Süddeutsche liest? Oder haben Sie genug mit Ihrer Zeitung zu tun?
Nee, ich versuche schon, also vor allem Süddeutsche lese ich schon ganz gern. Bildzeitung ist ein Muss.
Wirklich?
Ja, also natürlich immer mit der gebotenen Distanz genauso. Aber ist schon ein Muss, ist ja auch hier in Erfurt ein Stückchen unsere lokale Konkurrenz. Da muss man schon auch wissen, was die schreiben und wie die rangehen. Wie gesagt, man muss sich diese Mechanismen, wie so eine Zeitung funktioniert, schon auch bewusst machen.
Also das heißt, professionell. Der Morgen von Klaus Wogatzer fängt mit Zeitungsschau an, erstmal die eigene, dann die TLZ, wo es natürlich auch mittlerweile Parallelen gibt und dann schauen sie sich Süddeutsche und die Bild auch.
Ja. Also Süddeutsche nicht so oft, weil die ist einfach wirklich sehr umfangreich. Das ist halt so. Und irgendwann fehlt auch die Zeit. Aber ich versuche, wann immer es geht, also auch Online-Medien, also Spiegel Online, solche Sachen zu verfolgen, um halt auch über Erfurt raus auf dem Laufenden zu sein.
Die Songs ausspielen, noch eine Sekunde stehen lassen, weil die Musik natürlich auch ein Beitrag ist und Respekt verdient hat und nicht überblendet, ausgeblendet und nicht mal angesagt. Da wird mir manchmal Angst und Bange, wenn ich Kollegen höre, vom Format Radio, wo die Musik nur nebenbei gedudelt ist und nicht mal oftmals mehr angesagt wird.
Das ist ein Computer, die Musik auswählt, also, und sagt, es gibt genau 400 Stücke, die in eure Klangfarbe passen und die werden nur gespielt. Das ist ja Wahnsinn. Also.
Das ist der Gegenentwurf, den Sie haben in Ihrer Sendung, Musik dem Stellenwert einzuräumen, der hat, und auch Informationen zur Musik zu geben und zu sagen, Musik ist auch Kunst oder ist zumindest ist was, wo sich Leute Arbeit gemacht haben, das gehört präsentiert.
Musik ist, vor allem Rockmusik natürlich, also ist letztlich, wenn man es genau nimmt, schon was Revolutionäres. Also wenn man mal überlegt, was Rockmusik bewirkt hat, also wenn Leute immer so sagen, ja, mit Musik kannst du eigentlich nicht wirklich was verändern. Wenn man die letzten 40, 50 Jahre anguckt, dann kann man sagen, Rockmusik hat, glaube ich, die Welt schon ganz schön nachhaltig verändert und damit ist es absolut und unzweifelhaft große Kunst.
Musik ist was Revolutionäres und wir sind im Moment in einer Situation, die einen sagen, wir haben eine revolutionäre Situation, weil der Druck so groß ist, Gesellschaft zu verändern, es muss irgendwas passieren, es ist alles am Abkacken, am Zusammenbrechen, wir merken zwar in Deutschland wenig davon oder ein bisschen was davon, uns geht es irgendwie zumindest ja, gut materiell, haben Sie trotzdem auch so eine Krisenstimmung, wie geht es Ihnen ganz persönlich? Also Sie sind ja jemand, der auch die Medien verfolgt, der verfolgt, was in der Welt passiert. Steht dieses Gesellschaftssystem in Frage, dieses Wirtschaftssystem? Sind Sie jemand, auch der sagt, also da ist irgendwie einiges im Argen? Oder sagen Sie, ach, das ist nur die typische Krise des Kapitalismus?
Also das Gesellschaftssystem steht hoffentlich nicht in Frage. Also ich bin ein absoluter und unbedingter Anhänger auch des Grundgesetzes, muss ich jetzt mal so sagen. Also das ist für mich fast schon was Heiliges, wenn es jetzt nicht blasphemisch klingt. Was auf jeden Fall schon diskutiert werden muss und sicherlich auch, wo Fesseln angelegt werden müssen, das ist das Wirtschaftsleben. Also dieser Turbokapitalismus, vor allem im Finanz- und Bankenwesen, das ist schon unerträglich. Und ich denke auch immer, also die richten auch einen Schaden an in den Köpfen. Also das heißt, wenn die Leute plötzlich anfangen, am Gesamtsystem zu zweifeln, weil Banker und große Wirtschaftsbosse durchdrehen, dann ist der Schaden, ist, glaube ich, noch größer als alles andere.
Wenn Sie vom Grundgesetz reden, dann meinen Sie natürlich auch sicher den Rechtsstaat, die Demokratie, die Strukturen des Staates. Wenn aber durch das Wirtschaftssystem das immer mehr ausgehöhlt wird, dann ist doch das Wirtschaftssystem möglicherweise eine Gefahr auch für genau das, was Sie heilig finden, nämlich den Rechtsstaat, die Demokratie, das Grundgesetz?
Ja, es ist eine Gefahr, aber ich glaube schon, der Staat und auch unser Staat ist wirklich sehr stabil und auch sehr wehrhaft gegen solche Sachen. Also es ist, wie gesagt, eine Gefahr, vor allem in den Köpfen, weil die Leute das Vertrauen verlieren in die Institutionen und umso mehr muss man auch immer wieder betonen, was so ein Rechtsstaat wert ist.
Was denken Sie, wenn wir uns in 22 Jahren wieder unterhalten und dann nochmal zurückblicken, wird es dann sowas wie Europa noch geben, wird es den Euro noch geben? Wie werden wir dastehen? Was glauben Sie?
Ich hoffe schwer. Also ich glaube, es wird Europa noch geben und ich glaube auch, es wird den Euro noch geben. Ich glaube, das europäische Modell ist weltweit mit Sicherheit ein Vorbild. Also ich will da jetzt nicht überzogen patriotisch klingen, aber gerade das europäische Sozialsystem ist schon vorbildlich, wenn man andere Länder anguckt, wie USA oder auch in Asien. Das muss man schon sagen und ich hoffe, dass es das gibt, weil ich als junger Mann noch erlebt habe, wie Europa in Länder aufgeteilt war. Und alleine das, was man an den Grenzen erlebt hat, reicht, um die EU für immer sich herzuwünschen.
Wird es in 22 Jahren noch bedrucktes Papier geben, wo Menschen jeden Tag sich an ihren Briefkasten gehen, also richtig was an Schlüssel aufschließen und dort so Papier rausholen, was dann so knistert und wo dann Sachen geschrieben stehen? Oder?
Garantiert wird es das noch geben. Vielleicht nicht mehr in diesem Ausmaß. Also ich glaube, dass die Abdeckung der Haushalte noch ein Stückchen abnehmen wird. Es wird sich vieles auch aufs Internet verlagern, aber die Zeitung wird es mit Sicherheit auch in 50 oder 100 Jahren noch geben.
Und den Journalismus? Also wir haben ja Journalismus, wo Leute, wie sie eine Ausbildung haben, einen Kodex haben, Pressekodex, die tatsächlich Zeit haben zu recherchieren und professionell journalistisch zu arbeiten, wird sowas aussterben und nur eine kleine Berufsgruppe bleiben? Oder was denken Sie? Oder
ich werde nach wie vor versuchen, mich mit Händen und Füßen dagegen zu stemmen. Also ich bin auch leidenschaftlicher guter Ausbilder. Also ich bilde gern junge Leute aus im Journalismus nach althergebrachten Maßstäben. Und ich muss einfach sagen, wenn der Journalismus das macht, also immer mehr dieser Seichtigkeit verfällt oder immer mehr diesen Quotendruck verfällt, dann schafft er sich selber ab. Und das heißt, man muss wirklich den Leuten Qualität bieten und die Leute auch davon überzeugen, dass Qualität im Journalismus wichtig ist, dass sie dafür auch Geld bezahlen, anders wird es nicht gehen, und dass das ein Wert an sich ist.
Was sind denn die althergebrachten Seiten des Journalismus? Wie würden Sie denn die Eckpunkte von gutem Journalismus bewerten oder was bringen Sie denn dem Nachwuchs und den jungen Leuten bei?
Klingt einfach, ist aber wirklich ganz groß und wichtig. Das erste ist recherchieren, recherchieren, recherchieren. Also immer wieder diese Frage, warum, 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 was wir da schon hatten. Also das heißt Fakten zusammentragen. Und dann gehören Dinge dazu wie die Trennung von Nachricht und Kommentar, halte ich für ein sehr hohes Gut, dass also in Zeitungsartikeln nicht Meinung gemacht wird, sondern die Meinung schön nebenan steht, wo der Kommentar drüber steht. Den Leuten also Informationen bieten, gut aufbereitete Informationen bieten und immer wieder reinhören in die Bevölkerung auch, was beschäftigt die Leute, mit was muss man sich beschäftigen als Journalist.
Die Trennung von Kommentar und Information oder von Nachricht und Kommentar, ist das noch heutzutage möglich? Also ich lese zum Beispiel Zeitungen, weil ich Dinge eingeordnet bekommen will. Schnelle Informationen, Fakten, die kann ich mir im Internet und aus anderen Quellen ganz gut holen. Ich lese aber dann gern eine Sonntagszeitung, wo ausführlich mir jemand Dinge einordnet. Das ist natürlich eine Meinung. Lässt sich das heutzutage in den Beiträgen, gerade im geschriebenen Wort, tatsächlich noch trennen? Weil ich erwarte ja von einem guten Journalisten, dass er mir die Dinge, Zusammenhänge erklärt und einordnet. Ob ich dann seiner Meinung bin, ist die andere Frage. Aber ich habe es zumindest irgendwie gut eingeordnet bekommen und übersetzt bekommen. Ist da nicht automatisch die Meinung des Redakteurs, des Zeitungsredakteurs dabei?
Wenn die Meinung dabei ist, dann muss man den Leuten das auch sagen. Also ich finde Analysen auch was ganz Hervorragendes. Also wenn Journalisten etwas analysieren und dabei natürlich auch das eine oder andere bewerten, aber dann muss auch klar drüber stehen, das ist eine Analyse, das ist kein reiner nachrichtlicher Artikel. In den normalen Artikeln in der Tageszeitung erwarten die Leute Nachrichten. Also das ist ja auch relativ schnelle Kost. Man möchte morgens einfach informiert sein, was ist passiert auf der Welt. Und da, denke ich, muss die Meinung draußen bleiben. Wenn man wirklich große Artikel in Sonntagszeitung ist das ja eine klassische Paradedisziplin. Ich finde das auch gut. Also wir machen zum Beispiel bei uns gern diese Rubrik Pro und Contra, wo also zwei Redakteure sich vorsätzlich in gegensätzliche Meinungen begeben. Das ist eine unheimlich beliebte Rubrik bei Lesern und bei Schreibern. Und da ist natürlich Meinung schon angesagt. Aber Meinung muss immer auch mit Argumenten unterfüttert sein. Das ist für mich wichtig. Also meine Meinung als Journalist, als Klaus Wugatzer, ist nicht wichtiger als die Meinung von jedem anderen auf der Straße.
Naja.
Nee, also ich habe das Privileg, sie vor Tausenden von Leuten verbreiten zu dürfen. Aber dann muss ich auch gut argumentieren und nicht einfach nur sagen, das ist so, weil ich so will.
Ja, bei der letzten, die letzte Pro- und Kontrasache, die ich gelesen habe, war zwischen Angelika Reisner-Fischer, ihrer Kollegin und Ihnen. Da ging es so um das, ich glaube, um fahrradfreundliche Stadt, verkehrsfreundliche Stadt, wenn ich mich recht entsinne. Und da fällt mir diese Begegnungszone ein, die ja, wie der Dezernent für Stadtentwicklung sagt, ein Meilenstein für Erfurt sein könnte, dass wir tatsächlich eine verkehrsberuhigte Innenstadt bekommen, die fahrradfreundlich ist, die nicht ständig mit Lieferfahrzeugen und mit nach Parkplatz suchenden PKWs durchquert wird. Sehen Sie das auch so, dass diese neue Begegnungszone, dieses neue Verkehrsentwicklungskonzept eine Chance für Erfurt sein könnte?
Absolut, so habe ich es auch geschrieben. Also das stand tatsächlich ja so bei uns in der Zeitung, auch als Kommentar gekennzeichnet, dass das eine für Erfurt also nicht nur ein Meilenstein ist, Vorbild auch für viele andere Städte und was dem zugrunde liegt, ist ja das eigentlich Revolutionäre, wenn man so will, dieser Gedanke, ein Stückchen weg vom Auto zu kommen. Also nicht immer nur alles aus Sicht des Autofahrers zu sehen, sondern einfach mal zu denken, was ist, wenn man das Auto ein Stückchen zurückdrängt.
Das würden Sie sich wünschen für Erfurt? Das ist ja so ein bisschen was, und da sind wir natürlich jetzt bei Ihrer Meinung, bei Ihrer persönlichen Meinung, das wäre ein Zukunftsszenario für Erfurt. Also eine wirklich verkehrsberuhigte Innenstadt, eine Begegnungszone, die attraktiv ist. Glauben Sie, dass die politischen Kräfte, gibt jetzt auch neue Dezernentenwahlen, dass da tatsächlich der Weg freigemacht werden könnte? Es gibt den Ratsbeschluss, die Stadträte haben beschlossen, also das Parlament, jetzt muss die Verwaltung das umsetzen. Trauen Sie das denen zu?
Traue ich denen zu, weil das erst erstens mal in erstaunlicher Einigkeit geschehen ist. Also ich kenne ganz andere Diskussionen um das Thema Verkehr in der Innenstadt, die gehen eigentlich immer ins Gegenteil, sprich die Leute sollen am besten bis direkt vors Geschäft fahren können und die Marktplätze zuparken, und hier geht es in die andere Richtung, eigentlich in einer ganz großen Einigkeit. Ich habe nicht einen einzigen gesehen, der wirklich dagegen war, und wenn die Verwaltung das jetzt mit Nachdruck umsetzt, und auch davon gehe ich eigentlich aus, der Herr Spangenberg ist da ja schon ziemlich wild entschlossen, hoffe ich, dass wir das spätestens nächstes Jahr haben. Ja.
Herr Bogatz, eine Stunde ist um, wir haben uns verquatscht, nicht mal die Hälfte der Musik geschafft, die Sie mitgebracht haben. Also wir haben 4 oder 5 Songs geschafft, Sie haben 20 Stück mitgebracht, das müssen Sie nachholen, dann plaudern wir weiter, vielleicht machen wir so einen kleinen Presseclub auf Lokalebene, ich hätte Lust dazu. Ja. Wenn Sie es nicht allzu sehr verschreckt hat, würde ich Sie bitten, bald mal wiederzukommen. Auch neue Musik mitzubringen, da würde ich mich sehr freuen. Ich bedanke mich bei Klaus Wogatzer, dem ja, neuen, kann man schon sagen, also in einem halben Jahr Leiter der Lokalredaktion der Thüringer Allgemeinen. Danke fürs Plaudern, Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald mal wieder.
Bis bald.
Tschüss.